die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde auf Kanaan, liebe Schwestern und Brüder, unser heutiges Evangelium von der Speisung der 5000 aus dem Johannesevangelium, das wir gerade gehört haben, ist eine wunderbare Hinführung, eine großartige Verstehenshilfe für das Predigtwort aus dem Hebräerbrief, das wir gleich hören werden, für dieses Wort und seine Auslegung. Und deshalb werfen wir jetzt noch zuerst einen Blick auf diese Geschichte, in der uns ja Folgendes zugesprochen wird. Jesus ist der Geber aller guten Gabe. Jesus stillt auch im Mangel den Hunger überreich. Denn am Schluss bleiben ja 12 Körbe übrig. Ja, viel mehr als am Anfang überhaupt da war. Jesus nimmt den Mangel seiner Jünger ja korrekt gesagt, er nimmt die geringen Ressourcen dieses Knaben, dieses Kindes, nämlich die 5 Brote und die 2 Fische. Und er verwandelt sie dankbar in eine alle sättigende Fülle. Wir halten fest, Jesus schenkt uns die Fülle des Lebens, denn er ist die Fülle des Lebens. Nun hören wir auf das Predigtwort aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs, das letzte Kapitel. Ich habe diesen Predigttext etwas erweitert. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene, und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe seid. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So könnt ihr auch getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was können mir Menschen tun? Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, was für ein wertvoller Bibelabschnitt wird uns hier am Ende des Hebräerbriefes präsentiert. In der Luther-Übersetzung trägt dieser Abschnitt die Überschrift Letzte Ermahnungen. Hier bündelt also der Verfasser des Hebräerbriefes noch einmal Wesentliches, Entscheidendes, was ihm besonders wichtig ist und was er damit uns qualifiziert ans Herz legt. Dabei muss uns klar sein, wenn Luther in seiner Übersetzung von Ermahnen oder Ermahnung spricht, dann schwingt vom griechischen Wortsinn immer auch Ermutigen mit. Das ist mir wichtig, dass wir das zusammen sehen und dass das Ermahnen nicht nur, wie das im Deutschen ja leicht das Gefälle hat, ins Negative hinein, der erhobene Zeigefinger und nein, das Ermahnen und das Ermutigen hängt unmittelbar zusammen. Das müssen wir, sollten wir mithören. Genau. Wenn wir also diese letzten Ermahnungen des Hebräerbriefes für uns Jesus-Nachfolger genauer anschauen, dann erkennen wir folgende interessante Gliederung. Die Eröffnung und zugleich der rote Faden dieser ganzen Gliederung ist das Festbleiben das Treubleiben in der brüderlichen, in der schwesterlichen Liebe. Dann kommt die Ermutigung zur Gastfreundschaft, gerade auch dem fremden Gast gegenüber. Die nächste, die dritte Ermahnung legt uns die Gefangenen, die Gefolterten und insgesamt die verfolgten Glaubensgeschwister ans Herz. Die vierte Ermutigung bezieht sich auf die Ehe und damit auf unsere Sexualität, die rein und wahrhaftig sein soll, die ihr Versprechen in Treue hält und im Gebot Gottes eingehegt ist. Die fünfte Ermahnung gilt der Abwehr von Gier und Neid, besonders der Geldgier, und gilt damit der Ermutigung zur Zufriedenheit und zur Dankbarkeit. Und den Abschluss bildet die schöne Ermutigung, uns dankbar der Lehrer und Lehrerinnen zu erinnern, die uns das Wort Gottes gesagt und uns im Glauben unterwiesen haben. Also das ist das Programm, vor dem wir jetzt stehen. Aber genau gesagt, bildet den Abschluss dieser Reihe der ermutigenden Ermahnungen gerade nicht ein an uns gerichteter Appell, sondern das entscheidende Bekenntnis: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und genau hier verbinden sich das Evangelium, in dem berichtet wird, wie Jesus uns die Fülle des Lebens schenkt. Genau hier verbindet sich das Evangelium von der Speisung der 5000 mit dem Predigtwort aus dem Hebräerbrief. Und so wird in großer Anschaulichkeit deutlich, wenn wir in der Bibel auf Appelle, auf Anweisungen, auf Gebote treffen, und das tun wir ja häufiger, ohne Zweifel, dann sind das nie nur moralische Appelle an unsere fromme Leistungsbereitschaft, so wie eine Messlatte im Hochsprung, über die wir springen müssen. Und wenn wir es nicht packen, dann sind wir sündige Versager und liegen deprimiert am Boden. Ich denke, viele von uns kennen diese Glaubensnot des frommen Scheiterns an gesetzlichen Vorgaben. Doch das, liebe Geschwister, ist eine Falle. Es ist die Falle, in die uns der Feind locken will. Denn es geht gerade andersherum. Nicht das Gebot ist das Erste. Und wir müssen uns nicht mit ihm alleine herumquälen, sondern die befreiende Lebensfülle unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Er ist der und das Erste. Er ist der und das Letzte. Immer ist er Ausgangs- und Zielpunkt. Immer leben wir aus seiner Lebensfülle. Er nimmt uns hinein in diesen Liebes- und Lebensstrom. Wie heißt es im Wochenspruch so treffend? Wir sind nicht mehr Fremde, wir sind Gottes Hausgenossen. Also ihm geben wir unsere 5 Brote und unsere 2 Fische. Aus seiner Kraft der Vergebung und der Ermutigung leben wir und können immer wieder nur darüber staunen, wie er uns in unserer Schwachheit, in unserer Sündhaftigkeit befähigt, seinen Willen zu tun und nach seinen guten Geboten zu leben. Und darum gehört auch an den Anfang dieser letzten Ermahnungen aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs das wunderbare Wort aus dem Beginn des 12. Kapitels des gleichen Briefes, nämlich: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, dem Wettkampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. So, liebe Gemeinde, auf unseren Erlöser schauend und erfüllt mit einem frohen und geduldigen Herzen, wenden wir uns nun diesen letzten Ermahnungen zu. Dabei sei uns deutlich, dass diese Ermahnungen uns persönlich als Nachfolger Jesu gelten, aber auch sich auf die Lebensweise, auf die geistliche und menschliche Kultur unserer Gemeinden und Gemeinschaften beziehen. Die Eröffnung unserer Reihe geschieht durch die klare Betonung der notwendigen geschwisterlichen Liebe untereinander. Es geht hier also zuerst um die Liebe im vertrauten Nahbereich, im Umfeld meiner Familie, meiner Gemeinschaft, meiner Gemeinde, meiner Nachbarschaft. Bleibt fest, bleibt ausdauernd in dieser Liebe, sagt uns Gottes Wort. Und machen wir uns nichts vor, liebe Geschwister, immer wieder ist es doch gerade die Liebe, die Hilfs- und Vergebungsbereitschaft im familiären und im gemeindlichen Nahbereich, die uns schwerfällt, weil man sich eben nicht ausweichen kann, weil man immer wieder miteinander zu tun hat, weil man so und so oft den anderen, der mir auf die Nerven geht und eine echte Last ist, einfach ertragen muss. Und darum brauchen wir diese notwendige Bruder- und Schwesterliebe, die aus der Liebe unseres Herrn lebt. Er erträgt ja auch mich, muss man sich abends auch mal klar machen. Er erträgt ja auch mich, er trägt auch meine Last mit seiner Liebe. Und darum wollen wir fest in dieser Geschwisterliebe bleiben, fest und ausdauernd. Die zweite ermahnende Ermutigung bezieht sich bewusst auf die Gastfreundschaft. Und zwar geht es hier um die Gastfreundschaft dem fremden Gast gegenüber. Also wenn wir als Großeltern unsere Enkel beherbergen, praktizieren wir auch Gastfreundschaft, aber das ist ja sozusagen im familiären Programm. Es geht hier um die Gastfreundschaft dem fremden Gast gegenüber. Und wir erkennen hier eine bewusste Komplementarität, eine Bezogenheit aufeinander. Bezieht sich die ausdauernde Geschwisterliebe, die erste Ermahnung, zuerst auf den vertrauten Nahbereich, Gemeinde, Familie, geht es jetzt bei der Gastfreundschaft um die Bereitschaft, Herz und Haus für den Fremden, für den bis dato unbekannten Gast zu öffnen. Und da diese Bereitschaft, wir sollten so ehrlich sein und das zugeben, da diese Bereitschaft, sich dem Fremden zu öffnen, nicht immer so einfach ist, man weiß ja gar nicht, was da auf einen zukommt, und mit Bedenken und Befürchtungen verbunden sein kann, hat der kluge Hebräerbrief diese Gastfreundschaft in origineller Weise mit einem besonderen Geschenk, mit einer besonderen Belohnung aufgewertet. Mancher fremde Gast erweist sich im Nachhinein als Engel. Könnt ihr das bestätigen? Also wir halten fest, Geschwisterliebe im vertrauten Nahbereich und die Gastfreundschaft dem Fremden gegenüber gehören zusammen. Sie dürfen nicht voneinander getrennt werden oder sogar gegeneinander ausgespielt werden. Sie ergänzen sich gegenseitig. Die dritte ermutigende Ermahnung nimmt die Gefangenen, die gefolterten, misshandelten christlichen Geschwister in den Blick. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr mit ihnen im Gefängnis. Denkt an die, die gequält und gefoltert werden, weil ihr doch selber einen empfindsamen, einen verletzlichen Leib habt. Ist es nicht bewegend, liebe Gemeinde, wie wichtig dem Autor, dem Verfasser des Hebräerbriefes ist, die Gefangenen und Gefolterten, die misshandelten Glaubensgeschwister nicht zu vergessen. Wie eindrücklich er schreibt, so als wäre hier die ultimative Glaubwürdigkeitsprobe von Geschwisterliebe und Gastfreundschaft. Denkt an sie, als ob ihr mit ihnen gemeinsam gefangen wärt. Versetzt euch ganz in ihre Lage. Vergesst sie nicht, die Misshandelten und Gefolterten. Ihr habt doch selber einen verletzlichen Leib. Lasst sie in ihren Schmerzen, die sie ja um unseres gemeinsamen Glaubens an Jesus Christus willen erleiden. Lasst sie darin nicht allein. Zeigt ihnen eure Liebe, eure Gastfreundschaft. Sie gehören doch zu uns. Mich berührt und ergreift diese Empathie, diese Liebe der Gemeinde, die sich gerade auch durch Gefängnismauern des Feindes nicht von ihren Geschwistern trennen lässt. Die Liebe, die aus der Fülle unseres Herrn Jesus lebt, überwindet Gefängnismauern. Wir wissen aus vielen Zeugnissen der Kirche der ersten Jahrhunderte, wie die Christen und ihre Gemeinden nichts unversucht gelassen haben, ihre Geschwister in den Gefängnissen zu besuchen. Sie haben dafür, damit sie das konnten, immer wieder auch Wärter bestochen. Sie haben ihre inhaftierten Geschwister mit Lebensmitteln unterstützt. Und sie haben natürlich ausdauernd für sie gebetet. Das gehört ja für uns Christen selbstverständlich zur Geschwisterliebe. Und sie haben auch, wenn es dran war, ihre Mitchristen in großer Liebe und Glaubenstreue auf dem Weg zum Martyrium, auf dem Weg zum Scheiterhaufen begleitet. Welch eine wichtige und aktuelle Ermutigung gibt uns dieses Predigtwort hier mit auf den Weg. Und ist es nicht so, liebe Geschwister, ist nicht unsere anteilnehmende Liebe an der Lage unserer verfolgten und misshandelten Glaubensgeschwister weltweit die geistliche Nagelprobe auf die Lebendigkeit und Widerstandsfähigkeit, auf die Echtheit und die tiefe Ernsthaftigkeit unseres Glaubens und unserer Liebe? Dass wir an diesen Geschwistern erkennen, welche Konsequenzen die Nachfolge Jesu auch heute haben kann, Konsequenzen, die vielleicht schon morgen auch uns treffen können. Entscheidend ist es, dass wir mit ihnen verbunden sind. Sie gehören wesentlich zum Leib Christi. Wir vergessen sie nicht, wir distanzieren uns nicht von ihnen. Und, das sei an dieser Stelle auch gesagt, liebe Gemeinde, es gehört ja zum Elend des Christentums der Großkirchen, auch bei uns hier in Deutschland, dass man oft den Eindruck hat, Christenverfolgung gäbe es gar nicht. Oder es sei irgendeine religiöse Propagandamasche von Fundamentalisten und überhitzten Fanatikern, um Unfrieden zwischen die Religionen zu säen. Mit normalem Christsein habe das nichts zu tun. Nein, das stimmt nicht. Nein, wir lassen nicht von den verfolgten und inhaftierten und misshandelten Christen weltweit uns trennen. Wir pflegen mit ihnen das gemeinsame Band des Glaubens, der Liebe und des Gebets. Soweit, liebe Gemeinde, wir haben die ersten drei ermutigenden Ermahnungen angedacht. Jetzt kommen noch drei weitere. Wir sehen, der Hebräerbrief fordert uns heraus, auch an einem warmen Sonntag. Die vierte Ermahnung beginnt nach Luther mit den Worten: Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen, das Ehebett sei unbefleckt. In einer Übersetzung unserer Tage heißt es, achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Wir sehen klar die Hochschätzung der Ehe in der frühen Christenheit, die sich damit, gut jüdisch geprägt, von der bindungslosen Libertinage ihrer heidnischen Umgebung klar unterscheidet und bewusst abgrenzt. Die Ehe ist der Ort, so war der Common Sense im Leib Christi über die Jahrhunderte hinweg, an dem die Sexualität in der liebevollen Treue von Mann und Frau ihren von Gott gesegneten Entfaltungsraum hat. Darum ist der Ehe auch das schöpferische Wunder, der Segen der Fruchtbarkeit anvertraut. Wie gesagt, das wusste die Christenheit in ökumenischer Verbundenheit über fast zwei Jahrtausende, bis etwa vor 60 Jahren in der westlichen Kultur eine folgenschwere Veränderung populär wurde. Dass wir heute besonders in den Kirchen des Westens Das massenhafte Scheitern der Ehe, den schockierenden Geburtenrückgang, die große sexuelle Chaotik erleben, in der nichts unmöglich ist, was technisch möglich ist, das ist ja genau das Ergebnis dieser folgenschweren Veränderung. Biblische Ermahnungen und Ermutigungen wie diese aus dem Hebräerbrief gelten auch vielen Christen heute als völlig antiquiert. Seit Jahrzehnten wird auch im Raum der Kirche der Freiheits- und Selbstverwirklichungspropaganda der sexuellen Revolution deutlich mehr Glauben geschenkt als dem als rückständig und freiheitsfeindlich geltenden Gebot Gottes. Doch dieser Weg, liebe Gemeinde, ist ein Irrweg und er zerstört je länger, desto mehr sowohl den Glauben als auch die Liebe und er zerstört auch die Menschen selbst. Und darum ist diese vierte Ermutigung des Hebräerbriefes aktueller denn je. Denn sie fokussiert auf die Bedeutung der Ehe als den verbindlichen und verlässlichen von Gott gestifteten Segensraum von Liebe und Treue. Hier in der Freude an der Ehe von Mann und Frau, die in Gottvertrauen und liebevoller Treue gelebt wird, in der man gerne Kinder als Mutter und Vater willkommen heißt und ins Leben begleitet, hier liegt der Schlüssel zur Neuentdeckung einer Sexualität, die aus der Lebensfülle Gottes kommt und sich im Gebot Gottes eingehegt und geschützt weiß. Also, die Ehe, liebe Geschwister, soll aus guten Gründen und mit heiliger Zuversicht bei uns und in unseren Gemeinden in Ehren gehalten werden. Seid nicht geldgierig und seid zufrieden mit dem, was ihr habt. So heißt die fünfte Ermahnung. Nun könnte man meinen, wenn man dies hier auf Kanaan, einem Glaubenswerk, predigt, dann heißt das ja, Wasser in den Rhein zu schütten. Das mag sein. Doch wollen wir unsere Gefährdung, vom Geld abhängig zu werden, nicht bagatellisieren, sonst würde sie uns Gottes Wort nicht so bewusst ins Stammbuch schreiben. Denn der Spruch, den wir alle kennen, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt, trifft ja die zentrale Erfahrung der materiellen Lebenssicherung. Geld hat immer die Tendenz, für uns als Sicherheitsgarant zum Mammon zu werden, also uns in seine Abhängigkeit zu ziehen. Sei es, dass es uns beruhigt, wenn wir es zu haben scheinen, sei es, dass die Ängste aufkommen und wachsen, wenn es nicht zu reichen scheint. Diese Abhängigkeit, die die Macht des Geldes schafft, diese Abhängigkeit, liebe Geschwister, muss immer wieder im gläubigen Vertrauen niedergerungen werden. Man kann es wirklich so beschreiben. Niedergerungen werden, die ist nicht einfach weg, sondern die kommt ja immer wieder. Im Vertrauen, dass unser himmlischer Vater unser allerbester Versorger ist, dass er unser Sicherheitsgarant ist, unser Herr Jesus Christus unser guter Hirte ist, der jeden Mangel stillt, wie es ja so schön im 23. Psalm heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, der unseren Mangel, unsere 5 Brote und 2 Fische in seine Fülle verwandelt. Immer wieder ermutigt uns unser Herr zu diesem wunderbaren Glaubensweg von der Angst, es reicht nicht, ins Vertrauen. Von der Sorge, ich komme zu kurz, in die dankbare Zufriedenheit. So muss auch das Geld zu einem Werkzeug des göttlichen Segens werden. Und dabei kann, liebe Geschwister, es eine gute Trainingshilfe sein, das Geld zu versachlichen, wenn man regelmäßig seinen Zehnten gibt. Man befreit damit das Geld von seinem besitzergreifenden Charakter und man erlebt immer wieder die Freiheit, dass das Geld eine anvertraute Segensgabe ist. Wir kommen zu unserer letzten Ermutigung. Sie ist der schöne Abschluss dieser biblischen Reihe. Sie lenkt unseren Blick auf unsere Lehrer und Lehrerinnen des Wortes Gottes, die seinen Samen in unser Herz gelegt haben und uns hineingenommen haben in ihren Glauben, in ihr Gottvertrauen. Gedenkt ihrer in Dankbarkeit, ruft uns der Hebräerbrief zu, denn es waren Gottes Segensträger an euch. Ich persönlich denke dabei zuerst an meine Eltern. Und zwar durchaus unterschiedlich. Mein Vater war auch Pfarrer und er hat auch gerne gepredigt. Seine Predigten des biblischen Wortes waren theologisch klar strukturiert und anschaulich auf unser Leben bezogen. Sie strahlten die innere Autorität des Glaubens und der Theologie gleichermaßen aus. Und ich habe auch nach der Konfirmandenzeit, bei Pfarrerskindern ja immer nicht so ganz einfach, ich habe auch nach der Konfirmandenzeit gerne seinen Predigten zugehört. In dieser Zeit, ich war etwa 14 oder 15 Jahre alt, erinnere ich mich noch recht genau. Ich saß in Rheinheim, Gemeinde, wo wir herkommen, ich saß in Rheinheim im Gottesdienst und hörte der Predigt meines Vaters zu. Da hatte ich ganz elementar so den Impuls von innen heraus, den Gedanken, das will ich später auch mal machen. Das ist eine schöne und ernsthafte Aufgabe. Ich will den Menschen Gottes Wort predigen. Und so war mein Vater mein erster und elementarer Lehrer im Wort Gottes. Nun kommt meine Mutter. Meine Mutter, die eine sehr liebevolle Frau war, mit einer großen Begabung zu trösten. Ich war oft trostbedürftig, weil ich kein braver Junge war und oft mit allerlei Verletzungen zu Hause einlief. Meine Mutter hatte eine große Begabung zu trösten und auf ihrem Schoß und in ihren Armen kam jeder Schmerz zur Ruhe. Meine Mutter war meine Lehrerin im Gebet. Mit ihr lernte ich von klein auf, dass Beten nichts Distanziertes oder auswendig Gelerntes oder vielleicht sogar Angstbesetztes ist, sondern dass es ganz viel mit Herzenswärme zu tun hat. Ganz viel mit Vertrauen. Dem lieben Gott, dem Herrn Jesus, deinem himmlischen Vater, darfst du alles sagen. Er liebt dich. Er hilft dir auch in vertrackten und schwierigen Situationen, in die du dich vielleicht auch durch eigene Schuld hineinmanövriert hast. Er hilft dir auch in vertrackten Situationen. Er lässt dich nicht hängen. Ihm kannst du hemmungslos vertrauen, auch dort, wo er dich ermahnt. Und so bin ich im Rückblick, liebe Geschwister, auf mein Leben, unserem Herrn und Erlöser von Herzen dankbar für diese beiden ersten bedeutsam unterschiedlichen Lehrer im Glauben. Mein Vater in der ernsten und engagierten theologischen Arbeit am Wort Gottes, seiner Freude an der Predigt und meine Mutter in dieser warmherzigen Erfahrung des vertrauensvollen Gebetes zu unserem guten Hirten. Nutzen Sie den Sonntag, um die eigene biografische Bilanz bei dieser Frage zu machen. Dass dieser Segensstrom, nämlich Lehrer und Lehrerin im Glauben an Jesus Christus zu sein, auch durch unser Leben weitergeht, das sei unser aller zuversichtliches Gebet. Und nun sei alles Ermahnen und Ermutigen gebündelt im Grund und Ziel unseres Glaubens, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Das sagen wir jetzt zusammen. Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.